Jo, Vater, hab in Jesu Namen ganz herzlich Dank, dass du unser Gott bist. Danke, Herr, dass du dein Wort für uns als Botschaft hast. Danke, Herr, dass uns dein Wort belebt. Hab Danke, dass die Verheißung über dein Wort ist, dass es uns belebt, dass die Gebete von David heißen, belebe mich nach deinem Wort. Und Vater, wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir, dass wir deine Belebung nötig haben. Vater, hab in Jesu Namen herzlich Dank, dass du heute schon angefangen hast, dass du mit uns tiefer gehst, dass du das, was das Leben uns rauben will, rausreißt aus unseren Herzen, dass du dich uns offenbarst. Vater, ich bete jetzt in Jesu Namen, dass du mir Gnade gibst, dass ich das spreche, was dir wichtig ist, dass dein Wort Kraft hat, uns zu berühren, uns zu ermutigen, uns zu verändern. Ja, hab Dank dafür. Komm bitte, Heiliger Geist, leite uns, geh weiter mit uns. Ich will dir vertrauen, Herr, dass du zu jedem von uns das sprichst, was für jeden Einzelnen persönlich wichtig ist. Dass du genau die Lösungen schaffst, nach denen wir suchen, Herr. Dass du Antworten gibst, wo wir Fragen gestellt haben. Ja, Amen. So, ist ein kleines bisschen schwer, nach dem Mittagessen wieder in Schwung zu kommen. Aber es lohnt sich ganz einfach, weil Gottes Wort so gut ist. Wir hatten heute Vormittag einen Schwerpunkt darauf, dass wir unsere Berufung, unsere Bestimmung als Männer dadurch leben, dass wir Jesus als unser Haupt kennen. Und ich habe mir da nebenbei so die Gedanken gemacht, eigentlich haben es ja die Frauen gut. Ne? In der Epheserstelle, da steht es anders als in der 1. Korinther oder ähnlicher Inhalt, anders ausgedrückt. Mann ist das Haupt der Frau und so weiter. Und die Frauen haben es eigentlich gut, die haben immer jemanden, der für sie die Verantwortung trägt, wo sie im Notfall sagen können, okay, es ist nicht meine Verantwortung, es ist deine. Und diesen Druck und diese Last spüren wir ja auch manchmal. Und ich fand das so stark, dass der Heilige Geist die Betonung gelegt hat, dass der Axel das so gepredigt hat, dass wir unser Haupt haben. Jesus gegenüber haben wir die Position, die uns Männern, wenn wir verheiratet sind, unsere Frauen gegenüber haben. Ich dachte, irgendwie ist das gerecht. Dass es im Wort Gottes so steht, dass Jesus das Haupt des Mannes ist. Ich habe das zwar schon oft gelesen, aber für mich war das eine neue, irgendwie eine Offenbarung, wo ich dachte, ja klar, wir sind ja auch Braut für Jesus. Und wir können uns als Männer ihm gegenüber so verhalten, Verantwortung und Last so ihm übertragen, wie das unsere Frauen uns gegenüber machen können und sollen. Cool. Das fand ich ganz stark. Unsere Bestimmung ist eben nicht, all das zu tragen und daran früher oder später zu frustrieren, sondern von unserem Haupt getragen sein und dann in seinem Namen, aus ihm heraus, unsere Verantwortung leben. Das ist so eine starke Perspektive, die wir haben. Das ist echt stark. Und ich hatte beim Beten und drüber nachdenken über das Wochenende in mir den Gedanken, die These, dass es einen Unterschied gibt zwischen sich minderwertig oder unvermögend oder unfähig fühlen und Demut. Und es gibt, dass der Versuch aus eigener Kraft zu leben, kann auf verschiedene Art und Weise gelebt werden. Die einen von der charakterlichen Anlage her, die sind davon überzeugt, ich schaffe das, ich brauche niemanden, der mir hilft. Die anderen denken, das kann ich nie. Hier komme ich nie ran, ich werde nie das Level erreichen, dass ich mit meiner Leistung zufrieden sein kann oder dass andere mit meiner Leistung zufrieden sein können. Beides kommt aus einer Vorstellung, dass wir aus eigener Kraft leben könnten. Sowohl die Einschätzung, ich schaffe das, ich bringe das durch, bis man irgendwann zu der Überzeugung gelangt oder an den Punkt kommt, dass es nicht funktioniert. Oder auch die Einschätzung, ich werde dem nie gerecht werden können, ich werde es nie schaffen, ich werde nie das Ansehen, das Level oder den Stand eines anderen erreichen können. Beides kommt aus der fälschlichen Annahme, dass wir aus eigener Kraft das schaffen könnten. Weil die Haltung, die meistens ist es ja auch in einem selbst mal so und mal so. Mal ist man davon überzeugt, das schaffe ich jetzt, da brauche ich einfach niemanden zu fragen und Gott brauche ich auch nicht, das geht jetzt. Und mal ist man die gleiche Person und ist da Überzeugung, das schaffe ich nie. Manchmal ist es ja auch beides in uns zu gleicher Zeit. Und wenn wir unserer Abhängigkeit von Gott uns bewusst sind und die begrüßen, dann leben wir von dem, was Gott in unserem Leben für möglich hält. Und diese Selbsteinschätzung, das werde ich nie schaffen, da komme ich nie ran, was man zusammenfasst als Minderwertigkeit. Man fühlt sich weniger wert als andere oder weniger wert, als man sich fühlen möchte, etc. Man ist einfach in seiner Selbsteinschätzung für alles zu wenig. Es ist nicht genug da. Diese Selbsteinschätzung lässt Gott außen vor und ist eine ebenso unabhängige Haltung wie der Gedanke, das schaffe ich schon. Beides kommt aus Unabhängigkeit von Gott gegenüber heraus. Im Wort Gottes steht, im Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Schließlich, das ist die Einleitung zu dem, wo Paulus uns anleitet, eine geistliche Waffenrüstung zu tragen. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir übersetzen das gerne, werdet stark in euch selbst und in der Macht eurer Stärke. Und das Ergebnis ist, kann eben sein, wir kommen echt an unser Ende oder wir kapitulieren, fühlen uns unvermögend, fühlen uns als Versorger, nutz und wertlos, am Ende zusammengefasst mit dem Begriff minderwertig. Aber wenn wir anfangen zu glauben, dass wir in ihm stark werden können und in der Macht seiner Stärke, dann bringt uns das runter von der Selbstüberschätzung, wir brauchen seine Kraft nicht, und bringt uns auch runter von diesem Stolz, das schaffe ich ja nie. Minderwertigkeit enthält das Wort Wert. Ich fühle mich unter dem Wert, den ich anstrebe. Von daher habe ich eine Offenbarung über den Wert, den Gott sieht in mir. Seinen eigenen Wert nämlich. Wisst ihr, der Wert, den Gott in uns sieht, das ist sein eigener. Er hat uns geschaffen. Und das, was uns auszeichnet, was uns wertvoll macht, kommt von ihm. Und das ist, wir werden doch wohl Gott nicht unterstellen wollen, dass er irgendwo wertlos wäre oder dass er irgendwo unter dem Wert wäre, den er haben sollte. Also möchte uns der Heilige Geist rausholen aus diesem Denken, dass wir unter dem Wert sind, den wir bei Gott haben sollten. Weil der Wert, den haben wir uns sowieso nicht selbst erzeugt und erschaffen. Ein sich unter dem Wert fühlen kommt aus einem Vergleichen heraus und aus der Motivation, den Wert muss ich erschaffen, den ich habe. Ich muss auf irgendeine Weise den Wert erzeugen, den ich haben will, weil unser Herz sich ja danach sehnt, dass wir würdig sind, dass wir wertvoll sind. Und das kann auf ganz verschiedene Art und Weisen versucht werden zu erreichen. Und die Lösung ist nicht, dass wir in unserer eigenen Stärke stark werden und da dann irgendwann mal so stark sind, dass wir daraus unseren Wert ziehen können, sondern dass wir in Jesus stark werden, in der Abhängigkeit von ihm. Und der ganze Bereich, wir vergleichen uns, wir versuchen innerlich ein Maß zu erreichen, wo ich mich dann doch irgendwo besser als mein Nachbar fühlen kann, ganz einfach, weil das mein Wertgefühl auffüllen muss, weil es nirgendwo anders her gefüllt ist. All das führt zu Konkurrenz, zu diesem aus eigener Kraft stark sein wollen und am Ende auch daran scheitern und auch daran verzweifeln und führt unter anderem auch in dieses minderwertige Bewusstsein. Und alles, was Jesus dieses Wochenende tut, baut sich darum herum, dass wir Jesus kennen. Und wenn wir Offenbarung darüber haben, dass wir Wert haben, weil Jesus das festgelegt hat, dass wir sein Opfer wert sind, dann bricht das unseren Stolz, dass wir unseren Wert selbst erzeugen könnten, und holt uns aber auch aus dem heraus, dass wir uns wert und nutzlos fühlen. Beides, dieses den Wert selbst erzeugen wollen oder sich wert und nutzlos fühlen, stellt die eigene Einschätzung über das Wort Gottes. Und was ist das, wenn wir unsere eigene Einschätzung über die Wahrheit Gottes stellen? Ist das Demut? Das ist Stolz. Und das war so der Ausgangsgedanke, den ich hatte. Egal, ob wir uns als wert und nutzlos einschätzen oder ob wir uns als welche einschätzen, die es im Griff haben, ist gleichermaßen Stolz, weil es beides nicht der Wahrheit im Wort Gottes entspricht. Nur, dass diese eine Form von Stolz, die sich minderwertig fühlt, nicht so leicht zu entdecken geht. Eine weitere Folge von Jesus steht, er entäußerte sich aller seiner Gewalt und nahm Knechtsgestalt an. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass er sich wertlos gefühlt hätte. Jesus war sich immer dessen bewusst, er ist der geliebte Sohn seines Vaters. Dieses Bewusstsein, ich bin meinem Vater wertvoller als alles andere. Für meinen Vater bin ich das Größte. Er wird alles geben, damit ich gerettet werde. Dieses Bewusstsein seines Wertes in seinem Vater, das hat Jesus befähigt, den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Er war sich nie unsicher über seine Sohnschaft seinem Vater gegenüber. Er konnte deshalb auf alles verzichten, was nach menschlichem Anschein Wert hatte. Er konnte sich aller seines Ansehens, seiner äußerlich ausgeübten Macht, er konnte alles gehen lassen. Er hat sich kreuzigen lassen, obwohl er die Vollmacht gehabt hätte, alle dort in Rauch aufgehen zu lassen. Und das hatte Jesus, weil er sich seines Wertes in seinem Vater bewusst war und konnte deswegen und wollte deswegen auch gehorsam sein. Er kannte seine Würde. Sein Sohnbewusstsein hatte nichts damit zu tun, dass er freiwillig alles niedergelegt hatte, um seinem Vater zu gehorchen. Und darum hat ihn Gott erhöht, steht es im Philipperbrief. Darum hat ihn Gott erhöht. Und darum haben auch wir Autorität, wenn wir aus dem Bewusstsein heraus leben, dass Gott, unser Vater, uns geschaffen hat und dass wir ihm das Leben seines Sohnes wert sind. Jesus wurde geopfert von seinem Vater, damit der Vater uns gewinnen kann. Das macht unseren Wert aus. Das fällt unseren menschlichen Stolz, lässt ihn umfallen wie ein Baum, weil wir diesen Wert niemals selber erzeugen können. Und das ist aber auch unerschütterlich, weil diesen Wert uns auch niemand nehmen kann, weil er von Gott kommt. Dieses Bewusstsein, nichts zu können und nichts wert zu sein, macht uns anfällig für Menschenfurcht. Weil wenn wir nicht unseren Wert, den Gott dargestellt hat, den er uns vor Augen geführt hat, dass er Jesus gegeben hat, wenn wir diesen Wert nicht in unserem Herzen kennen, dann versuchen wir, den von Menschen zu bekommen. Und da gibt's viele Tricks, die wir da so anwenden. Und macht uns anfällig für Menschenfurcht. Ein Beispiel dafür ist Saul. Er bekam von Gott den Auftrag, die Amalekiter auszurotten. 1. Samuel 15. 2. Samuel 5. Doch, 1. Samuel 15. Vers 24. Von Vers 19. Samuel, der Prophet, wird auf das Schlachtfeld geschickt und spricht zu Saul: Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und Saul antwortete Samuel: Ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Der arme Samuel, da konnte ja gar nichts dafür. Das Volk. Ich war ja gehorsam, aber das Volk. Der arme Saul. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Also, Saul hatte kein Bewusstsein seiner Königswürde von Gott. Er sah diese Sache auf menschlicher Ebene. Deswegen hat er dem Volk nicht Einhalt geboten und hat das Volk nicht angewiesen, dem Herrn gehorsam zu sein, und hat zugelassen, dass der Befehl Gottes nicht ausgeführt wurde. Der Befehl war, in dieser Schlacht alles zu vernichten, samt den Tieren. In anderen Kriegen hat Gott andere Anweisungen gegeben, aber in diesem Fall war es alles vernichten, sogar die Tiere. Und das Volk konnte sich das nicht mit anschauen, dass so ein Prachtvieh einfach umgebracht werden soll. Und das ist doch das, was wir als Opfer bringen können und so weiter. Und Saul begründet dann das Samuel gegenüber im Vers 24. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Er hatte keine Identität in Gott, das machte ihn anfällig dafür, das Volk, die Menschen zu fürchten. Weiter aus dieser Begebenheit, ich will jetzt nicht allzu ausführlich darauf eingehen, aber dieser Aspekt, dass uns, wenn wir unseren Wert im Gott nicht kennen, dass uns das anfällig für Menschenfurcht macht. Und Samuel antwortet dem Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Das ist eigentlich, Saul will Buße tun, zumindest sieht es so aus, und Samuel sagt, nee, mach nicht mit. Die Begründung hören wir später. Als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, sodass er abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. Und er sprach, jetzt Saul, ich habe gesündigt. Ja, gibt's dem was dazuzufügen? Ist eigentlich Buße. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Auch dort nochmal kommt so zutiefst das Herz von Saul heraus im Vers 30. Und er sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Also Saul war einfach auf die Ehre, auf die Zustimmung des Volkes angewiesen, weil er nicht in seinem Herrn gegründet und verwurzelt war. Und das ist ein wichtiger Aspekt, warum wir mit einem Minderwertigkeitsdenken nicht kooperieren dürfen, weil es uns ganz einfach anfällig für Menschenfurcht macht. Und die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor seiner Macht, als auch diese intime Beziehung mit dem Herrn, schützt uns davor, aus Menschenfurcht Dinge zu tun, die uns alles kosten, die uns unsere Berufung kosten. Und ich glaube, wir alle haben Situationen, wo wir uns zwischen der Furcht des Herrn oder dem Gehorsam und Menschenfurcht entscheiden müssen. Ich denke, viele unserer Entscheidungen sind deswegen so schwer, weil wir in der Folge, zumindest in unserer Vorstellung, bei Leuten in Misskredit kommen, weil wir irgendwie schief angeguckt werden oder irgendwas schon am Himmel lauert, da stehen wir bei irgendwelchen Leuten nicht gut da. Deswegen fallen uns manche Entscheidungen einfach schwer zu treffen. Stattdessen Also Saul handelte nicht demütig, ist gleich gehorsam, sondern hochmütig ist gleich ungehorsam. Das schreibe ich mal ran. Also demütig leben ist gleich gehorsam leben. Egal, was unsere eigene Einschätzung über uns selbst sagt. Demut bedeutet auch, dass ich in den Bereichen, wo ich den Willen Gottes kenne, nicht noch 10-mal nachfrage, Herr, willst du, dass ich sexuell reinlebe zum Beispiel? Ist es dein Wille auch für mich, dass ich im Wort lese? Das ist jetzt ganz, das ist ein krasses Beispiel. Aber wir haben solche Schliche manchmal drauf, dass wir eigentlich genau wissen, was Gott will, und fragen ihn, Herr, willst du das auch für mich? So eine Frage, wo das in meinem eigenen Leben mich Gott dann am Ende davon überführt hat, war in Bezug auf Taufe. Ich wusste, dass die Taufe, nachdem man gläubig geworden ist, die richtige ist, und dass, wenn ein Säugling mit Wasser beträufelt wird, dass es vom Wort her keine Taufe ist. Aber ob das dann für mich auch gilt, dass ich getauft werde, war noch eine ganz andere Frage. Und ich denke, da gibt es so einige Bereiche, wo wir solche Denkweisen haben, wo wir dem Wort zustimmen, ja, das ist so, aber für mich? Und eigentlich ist das anmaßend Gott gegenüber. Demut ist, wo ich den Willen Gottes kenne, sage ich, okay, Herr, in deinem Wort steht, dann glaube ich das. Also dem Herrn glauben ist aktiv gelebte Demut. Dem Herrn auch seine Verheißungen glauben, seine ganzen positiven Verheißungen, die er für unser Leben gegeben hat. Ihm diese Verheißungen glauben, auch wenn ich mich nicht so fühle. Das ist aktiv gelebte Demut. Demut. Und besonders ist es demütig, dem Herrn vertrauen und sagen, okay Herr, du wirst mit mir sein, wenn sich in mir alles total anders anfühlt. Und dann sagen, oh ja Herr, oh, ich fühle mich so unwürdig. Ich kann jetzt nicht meinem Freund deine Botschaft weitergeben. Ich habe selber noch so viele Fehler. Wisst ihr, klingt das nicht demütig zu sagen, ich kann nicht dein Wort verkünden, ich habe selber noch so viele Fehler. Damit habe ich mich die letzten 2 Tage rumgeplagt mit diesem Gedanke. Ich dachte, nee. Wenn Gott sagt, du kannst, kannst du. Weil es ist das, worüber ich lernen will. Also musste ich das wenigstens bei mir selber anwenden. Ja, aber Demut ist eben einfach meine Einschätzung über mich selbst unter die Einschätzung Gottes über mich unterordnen. Sein aktiver Akt von Unterordnung. Weil welche Haltung verbirgt sich hinter der inneren Einstellung, ich kann nicht, wenn Gott gesagt hat, du kannst? Was ist da Demut und was ist Gehorsam? Meine Einschätzung, ich kann nicht, ist ja erstmal natürlich, weil die Realität ist, dass wir die Dinge Gottes nicht können. Aber manchmal verbirgt sich auch da die Haltung dahinter, ich will nicht. Hinter unserem, ich kann nicht, das ist manchmal wie so eine Straßensperre, wo wir unser Ich will nicht dahinter verstecken. Wie so eine Barrikade, die wir aufbauen. Und dass wir nicht können, dafür liefern wir uns ja oft genug selbst den Beweis. Und am Endeffekt heißt es, ganz bis zu Ende gedacht, oft, ich will nicht. Ich kann zum Beispiel den Gottesweg nicht gehen. Ich kann einfach keine Disziplin halten. Ich kann die Beziehung mit Gott nicht pflegen. Aber alles, was wofür uns Gott bestimmt hat, dafür hat er uns befähigt. Im Wort Gottes steht, die er berufen hat, die hat er auch fähig gemacht. Und ich war nachlässig und habe mir diese Bibelstelle nicht aufgeschrieben. Da brauchte ich mal eure Hilfe. Hat der Frank vor einer Zeit mal drüber gepredigt. Da ging es um unsere Berufung. Das war gemein, ne? Wenn nicht, im Hebräerbrief steht auch, es steht aber irgendwo, ohne Angabe des Verses. Es steht wirklich im Wort, die er berufen hat, die hat er auch fähig gemacht. Und alles, wofür wir von Gott beauftragt und berufen sind, dazu sind wir grundsätzlich befähigt. Und dort möchte uns Gott Mut machen, dass wir völlig uns abkoppeln von unserer Selbsteinschätzung und ankoppeln an die Wahrheit des Wortes Gottes, dass wir sagen, okay, du hast mich dazu bestimmt, dass ich mit dir in ungetrübter Gemeinschaft lebe, also geht das. Du hast mich bestimmt, dass ich ein diszipliniertes Leben in der Nachfolge lebe, also kann ich das. Du hast mich bestimmt, dass ich dir gehorsam bin, also kann ich das. Und wir wissen, wir können nichts davon aus unserer eigenen Kraft und Fähigkeit heraus. Aber dazu hat uns auch Gott nie aufgefordert, dass wir all seine Dinge aus unserer Kraft heraus können. Das ist unsere Idee, dass wir das könnten. Aber seine Idee ist, dass er das von uns sowieso nicht erwartet. Gott erwartet nie eine Selbsteinschätzung auf Basis dessen, was wir können, sondern auf dessen, was er über uns sagt. Also Gott will, dass wir anfangen, unsere Selbsteinschätzung seiner Einschätzung anzupassen, was geht und was nicht geht, und nicht aus dem herauszunehmen, was wir für möglich oder unmöglich halten. Ich möchte noch ein paar Freunde von Demut anschreiben. Demütig bedeutet in einem gewissen Zusammenhang auch Kühnheit. Kühnheit im Vertrauen auf das, was Gott verheißen hat zu tun. Und demütig bedeutet auch Glauben. Das, was Axel gepredigt hat, dass wir durch das Vertrauen auf Gott überhaupt in der Lage sind, den Anforderungen, die an uns irgendwie gestellt werden, gerecht zu werden. Dieses Vertrauen ist aktiv gelebte Demut. Und dass wir davon ausgehen, dass das alles nicht erfüllbar ist, dass wir das alles nicht schaffen können, ist letzten Endes ein sich über die Wahrheit des Wortes Gottes hinwegsetzen und damit Hochmut oder Stolz. Also Kühnheit und Demut sind Freunde und Glauben und Demut sind Freunde. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, würdet ihr mit mir übereinstimmen, dass er kühn war im Glauben, dass er furchtlos war? Ich denke doch ja. Er hat sogar sein eigenes Leben nicht geschont. So kühn war er. So furchtlos war er. Und würden wir übereinstimmen, dass er demütig ist? Doch schon, ne? Oder wenn wir von Mose hören, sind wir der Meinung, er hatte Glauben und er war kühn. Und im Wort Gottes steht über Mose, dass er der demütigste Mann war, der auf der Erde gelebt hat. Weil er, wie wir es gehört haben, diese absolut intime Beziehung zu seinem Gott hatte und sich abgekoppelt hat von dem Schauen auf sich selbst zum Schauen hin auf das, was bei Gott möglich ist. So, jetzt möchte ich mit euch gerne 4. Mose 13 aufschlagen. 4. Mose 13. Das Umfeld ist, dass das Volk Israel an die Grenzen von seinem verheißenen Land gekommen ist und Mose Kundschafter ausgesandt hat, um abzuchecken, was dort ist. 4. Mose 13, Abvers 21. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron, und dort waren Ahiman, Sheshai, Talmai, die Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange. Auch Granatäpfel und Feigen. Diesen Ort nannte man Tal Eschkol wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh, und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Und ich möchte mal auf den Vers 31 eingehen. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Das ist die Essenz von einem Selbstbild, was sich auf die eigene Kraft bezieht. Das ist die absolute, der Extrakt davon: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und wir, jeder von uns, hat ein Land der Verheißung. Und bei jedem von uns scheint das Land der Verheißung wie besetzt. Wir kommen nicht in das Land der Verheißung, in unserer persönlichen Berufung und Verheißung hinein und betreten ein leeres Land. Ich glaube, das ist ein Muster dafür, wie wir in Dinge hineinkommen, für die wir von Gott aus bestimmt sind. Da gibt es ganz einfach eine Menge Feinde, die das versuchen zu verhindern. Und auch unser Alltag gestaltet sich ja so. Uns kommt es so schnell vor Augen. Ich würde ja im Wort lesen, wenn ich jetzt nicht früh auf Arbeit gehen müsste. Ich würde ja mehr zu den Gemeindeversammlungen gehen, wenn ich jetzt nicht Mittagsschicht hätte. Ich würde ja mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, wenn ich jetzt nicht so viel Überstunden machen müsste. Ich würde ja an dem Wochenende an der Konferenz teilnehmen, wenn meine Verwandtschaft nicht erwarten würde, dass ich zu dieser oder jener Feier komme. Ich würde, wenn... Wir würden das verheißene Land einnehmen, wenn dann nicht dummerweise diese Riesen gewesen wären. Aber jetzt sind die Riesen dort, wir können das Land nicht einnehmen. Wir sind in unserem Leben mit dieser Situation konfrontiert, dass es uns nach menschlichem Ermessen unmöglich scheint, den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Beziehungsweise schon allein, dass wir das, was Gott uns verheißen hat, als einen Anspruch wahrnehmen, den wir erfüllen müssen und der uns eigentlich noch eine zusätzliche Last auflegt, ist schon mal die erste Lüge. Weil das, was Gott für uns hat, ist ja unsere Erfüllung, ist ja das, worin wir leben. Und jetzt gab es ja zwei, von Kaleb ist ja in dem ersten Bericht die Rede, die hatten eine andere Meinung darüber. Noch fertig gelesen, die Selbsteinschätzung: Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und wir wissen aus der Lehre vom Axel heute früh, wie gefährlich Gott gegenüber so eine Haltung ist. Wie das zutiefst gegen alles geht, was Gott mit uns vorhat. Wie es ihm unterstellt, dass er für uns nichts Gutes hätte. Wisst ihr, das war der Anfang von der Versuchung zur Sünde. Gott weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott, und das gönnt er euch nicht. Diese Lüge, dass uns Gott etwas Gutes nicht gönnt. Oder weiter hier im Vers 33: Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Das klingt so, irgendwo hat es einen Touch von dieser falschen religiösen Demut. Also wir können da nicht. Das ist alles viel zu groß. Wir können nicht gegen Dämonen vorgehen. Bewahre. Das ist alles keine Demut, sondern ist ein Missachten der Verheißungen Gottes und ein Unterstellen, dass Gottes Pläne und Wege für uns nicht gut wären. Dann kündigt Gott sein Gericht an. Gerücht und Gericht. Also die brachten ein böses Gerücht auf und Gott kündigte daraufhin Gericht an. Was ich jetzt mal auslasse, ist die Haltung, die Mose dort einnimmt als Priester. Er sagt, wenn du das machst, dass du das Volk vernichtest, dann werden es die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Das ist entspricht der Vertrautheit, die Mose mit Gott hatte. Er wusste, mein Wort zählt in Gottes Ohren. Und dann beschließt Gott, dass die gesamte Generation umkommt, außer Josua und Kaleb. Vers 6, 4. Mose 14, Vers 6. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und dann könnt ihr weiterlesen. Und das Volk Israel war wieder ermutigt und sie haben sich doch aufgemacht, um das Land einzunehmen. Was steht im Vers 10? Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da ist eine Aggressivität hinter diesem Geist, der so schwach daherkommt, der so scheinbar die eigene Schwäche eingesteht. Dieser Geist geht aggressiv gegen Glauben vor. Und ich finde das so krass. Josua und Kaleb geben nochmal die Ermutigung und sagen noch, empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes. Denn unser Brot werden sie sein, ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Daher sehen wir, dass diese scheinbar edel wirkende schwache Haltung kommt aus dem Vertrauen auf eigene Kraft. Und was aus der Perspektive meiner eigenen Kraft nicht möglich ist, das darf auch niemand von mir verlangen. Und wehe, das tut jemand, gegen den gehe ich aber vor. Das steckt dahinter, das ist ein böser Geist dahinter. Und letzten Endes unser Fleisch, ne? Unsere alte menschliche Natur, die macht genau diese Rebellion. Wenn Gott von uns etwas verlangt, was wir nicht können, sind wir ja auf ihn angewiesen oder es geht nicht. Das ist so. Wir gehen das Risiko ein, wenn es Gott nicht macht, geht's schief. Und davor fürchtet sich unser Fleisch wie sonst was. Unsere alte menschliche Natur fürchtet sich vor allem, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und das, was Gott von dem Volk wollte, war etwas, was absolut nicht mit eigener Kraft zu schaffen war. Und die Reaktion ist keine sanfte, sondern das Volk sagte, dass man Josua und Kaleb steinigen sollte. Jetzt ist es nicht umsonst, dass Josua einer von den beiden, kein Zufall, dass Josua einer von den beiden war. Als das gestern Andreas predigte über die vertraute Beziehung, die Mose mit Gott hatte, hat sich dafür mich einen Zusammenhang ergeben zu dem, was ich vorbereitet hatte. Schlag bitte nochmal 2. Mose 33 auf. Den Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ans Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Jetzt, 4. Mose 14, Vers 6. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, Der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaft hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wie das Axel heute gepredigt hatte, das gesamte Volk Israel hatte die Verheißungen Gottes gehört und nur bei Josua und Kaleb hatte es sich mit Glauben verbunden. Und zumindest von Josua wissen wir ganz genau warum. Es steht, er wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Also er hatte einen mindestens ebenso vertrauten Umgang mit Gott, dem Vater, mit Gott wie Mose. Mose ging hin und her und Josua blieb dort. Ich weiß nicht, er hat vielleicht auch die Verrichtungen gemacht, was da vielleicht auch technisch nötig war, keine Ahnung. Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Das widerstrebt ein Stück von dem, was unsere alte menschliche Natur uns Männern versucht aufzudrücken. Sei aktiv. Und im Zelt der Begegnung hocken, erscheint uns vor uns selbst als faul. Und genau dort ist aber der Kern unserer Berufung. Und dort ist, von dort kommt unsere Fähigkeit, in entscheidenden Momenten das Richtige zu glauben. Aus diesem Zelt der Begegnung heraus, aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus, da passiert erstmal eine Weile nichts. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das war, dass Mose in das Zelt ging und Josua dort war und dabei war. Aber in dem entscheidenden Moment, wo es darum ging, das verheißene Land einzunehmen, wusste Josua mit tiefer Überzeugung, wir können das Land einnehmen, wenn der Herr mit uns ist. Und da der Herr mit uns ist, so hat er es auch nochmal gesagt, dann empört euch nicht gegen den Herrn. Das, was so edel, scheinbar bescheiden wirkt, ist eine Auflehnung Gott gegenüber. Dann wird Josua berufen, das Volk ins verheißene Land zu führen. Eine weitere Folge davon, dass er den Auftrag von Mose erbt. 5. Mose 31. Ab Vers 7, 5. Mose 31 und ab Vers 7. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Mose spricht kein Wort in diesem Satz umsonst. Er selbst, der Herr ist es, der vor dir herzieht. Erstmal, Gott wird vor dir den Weg ebnen. Du wirst keinen Weg gehen, den noch niemand gegangen ist, sondern der Herr wird vor dir hergehen. Du wirst in den Wegen gehen, die Gott vorbereitet hat. Dann, er selbst wird mit dir sein. Er hat das gesagt und diesen Segen auf Josua gelegt, weil darum ein Kampf in uns tobt, wird Gott mit uns sein. Diese Unsicherheit auch. Der Herr, er wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Es gibt Situationen in der Nachfolge, wo wir Angst haben, verlassen zu werden. Weil wir Schritte gehen, wo wir unsere Sicherheitszone verlassen. Deswegen der starke Spruch, er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wird dich nicht fallen lassen, du wirst nirgendwo einbrechen, er wird dich halten. Dann, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Das sind die zwei Dinge, gegen die wir am meisten zu kämpfen haben, um in unserer Berufung voranzukommen. Angst und Niedergeschlagenheit, Entmutigtheit, entmutigt sein. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Das steht nicht umsonst, genau die beiden Themen als Befehl von Gott an Josua. Weil uns Angst oder entmutigt sein oder ein minderwertiges Denken unser Gehen und unsere Verheißung kosten kann. Niedergeschlagenheit oder ein minderwertiges Denken über uns selbst ist einer der Hauptfeinde dagegen, dass wir im Glauben mit Jesus Schritte gehen. Und Angst und Furcht. Jetzt möchte ich mit euch Richter 6 aufschlagen. Buch der Richter. Nach Josua. Im Kapitel 6. Und die Söhne Israel taten, ab Vers 1. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens. Sie zogen herauf gegen sie und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Hier ist beschrieben, dass die Verheißungen, die Gott in Bezug auf Segen oder Fluch seinem Volk gegeben hat, zum ersten Mal wirksam werden. Das Land wird verheert, die Saat geht nicht auf, sie säen mehr, als sie ernten. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Soweit der Tatbestand. Jetzt fängt Gott an, eine Lösung zu schaffen. Ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abies Ritter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus, auf der Tenne müsste das hier heißen, ne? Wer hat irgendwie mal unter uns was mit Landwirtschaft zu tun gehabt? Mal kurz Hand hoch. Sehr schön. Also Weizen, hier steht, er schlug Weizen aus in der Kelter. Wo ich das gelesen habe, da habe ich so gedacht, da ging irgendwas schief. In der Kelter werden Trauben ausgepresst und nicht Weizen ausgedroschen. Auch wenn ich nicht so viel davon verstehe, ist mir klar, Weizendreschen gehört absolut nicht in den Saftbottich, wo der Wein ausgepresst wird, in die Kelter. Warum hat er sowas Absurdes getan, hat Weizen nicht auf der Tenne ausgedroschen, wo dann auch der Wind die Spreu, wo man es wurfeln konnte und der Wind bläst die Spreu fort, sondern im Haus, in der Kelter, in der Saftpresse. Hier steht's, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Das heißt, er hat seine Ernte versteckt und heimlich versucht auszuschlagen, zu dreschen, sodass niemand mitbekommt, dass er geerntet hat. Das ist ein plastisches Bild des Zustandes von dem Land. Sie mussten ihre Ernte heimlich irgendwie wegbunkern, damit ja nicht offenbar wird, hier trischt jemand, oh, kommt gleich wieder die Feinde und nehmen alles weg, sacken das ganze Korn ein. Also, er war selber tief betroffen von dieser Unterdrückung, von diesem Druck, von dieser Last, die auf dem Volk war. Er schlug Weizen aus in der Weinkelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sagte, oh, endlich! Danke, Jesus, du bist mit mir, oh. Jetzt fällt mir eine Last, ein Stein vom Herzen. Gott, du bist mit mir, oh. Jetzt ist alles wieder gut. Vers 13, Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Kennen wir das? Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin wirklich mit dir, ich bin treu. Und wir sagen, oh, und? Was ist mit ihm? Was ist mit jenem? Und hier funktioniert es auch nicht. Und du sollst mit mir sein? Na, dankeschön. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wurde der Engel des Herrn zornig und verfluchte Gideon und sagte, nie mehr sollst du Weizen ausdreschen in deiner Kelter. Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Also Gott war völlig unbeeindruckt von dem Gezeter von dem Gideon. Er hat es wie ignoriert. Also erst sagt er, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon sagt, also davon sehe ich aber gar nichts. Dann sagt Gott nicht, okay, ganz so tapfer bist du nicht, aber ich will trotzdem mit dir sein. Nein, Gott geht nicht einen Schritt zurück, sondern geht noch einen Schritt höher und sagte, da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Das ist wie ein Schwert gegen diese ganze miese Selbsteinschätzung von Gideon. Und wir kennen das doch auch. Ja, wir hören von Wundern in Afrika. Und was ist bei uns? Wir beten für Krebskranke. Es passiert oft nichts. Woanders werden Tote auferweckt. Und was ist mit uns? Ich glaube, wir sollten anfangen, dem Herrn mehr zu gehorchen. So, jetzt. Gott legt eins drauf und sagt, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Das traut sich Gott, zu dem Gideon zu sagen, der ihm Kräuter erklärt hat, dass es alles nie funktioniert, was er ihm gesagt hatte. Gideon wieder. Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? So, jetzt zählt er auf, was er alles nicht hat und nicht kann. Und zwar, er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse. Also wir sind schon erstmal, unsere Armeeabteilung ist die kleinste im Stamm Manasse. Und Manasse war nicht der größte Stamm der israelischen Stämme. Nicht wie Juda oder so. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Also schon meine Armeetruppe ist schon die Letzte in der ganzen Reihe der Armeen. Und ich bin der Letzte in der Reihe meiner Familie. Also ich bin der Allerletzte von allem. Das steht hier. Meine Tausendschaft ist die Kleinste im Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. So. Ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Also auf mich kannst du als Allerletzten kommen, das Volk Israel zu retten. Die Idee ist absolut absurd. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Ich finde das so faszinierend. Finden wir uns da nicht wieder in diesem ganzen Gezeter? Ich kann nicht und wie soll das gehen? Das kenne ich gut von mir. Zu gut. Und Gott ist so treu und sagt dreimal, ich werde mit dir sein. Das erste Mal kündigt er es an. Das zweite Mal sagt er, geh hin in dieser deiner Kraft. Gott wusste genau, was Gideon von seiner Kraft hielt. Also geh hin in deiner nicht vorhandenen Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Gott wusste das. Und Gott hatte bewusst gesagt, geh hin in dieser deiner, in Klammern, nicht vorhandenen Kraft und rette das Volk Israel. Und dann nochmal beim dritten Mal, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, Gideon, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Es gab in dem Moment eine Wandlung hin zu Glauben in dem Gideon. Er sagte, okay, Es kann sein, dass es wirklich Gott ist. Und wenn das Gott ist, dann will ich ihm ein Opfer bringen. Ich will ihm Ehre geben. Ich will damit zum Ausdruck bringen, ich nehme dein Wort an. So interpretiere ich das. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Eva Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er an einen Topf. Ich finde es auch gut, dass das so solche Details beschrieben sind. Ne? Fleisch in einen Korb, Brühe in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Und hier geht etwas los, dass Gideon aus dem Natürlichen ins Übernatürliche übertritt. Das Natürliche ging bis dahin, dass er Gott ein Opfer brachte. Bis dahin hat alles, war alles irgendwo noch von ihm machbar. Und in dem Moment, wo der Engel sagt, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und leg es hin auf diesen Felsen da, die Brühe aber gieße aus. Das war der Auftrag, jetzt geht's ins Übernatürliche. Jetzt verlässt du alles das, was du unter deiner eigenen Kontrolle machbar gehalten hast. Jetzt geht's in eine neue Ebene hinein. Und da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und Gideon sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig, ich habe doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und es war bekannt im Volk, was passiert, wenn man Gott von Angesicht zu Angesicht entgegentritt. Das ist lebensgefährlich für den natürlichen Menschen. Und da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, der Stadt der Abies Ritter. Gideon fing an, mit Gott zu kooperieren. Er baute ihm einen Altar, er fing an, ihn anzubeten. Er hat sich tatsächlich davon gelöst. Er hat alles, diesen festen Boden seiner Machbarkeit verlassen. Speziell den festen Boden, wo er alles wusste, was nicht geht. Und hat angefangen, sich dem Herrn hinzugeben. Und jetzt geht's weiter. Das Leben von dem Gideon war nicht mehr das, was es vornweg war. Er musste Dinge tun, die hätte er sich nie träumen lassen. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Dort nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Ist es nicht gigantisch? Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und das war Gott nicht wichtig, dass es am Tag sein musste. Gideon hat immer noch Angst. Aber seine Ehrfurcht und sein Gehorsam Gott gegenüber waren jetzt stärker als die Angst. Und er hat es tatsächlich fertig gebracht, das Heiligtum, das Götzenheiligtum seines Vaters zu zerstören und mit dem Material den Stier seines Vaters als Brandopfer zu opfern. Und ich glaube, das ist einfach ein Vergleich dafür, dass wir, um in Glauben und in Gehorsam leben zu können, müssen wir mit einem falschen Erbe brechen, damit wir das richtige Erbe bekommen. Und das ist das Erste, was Gott von dem Gideon wollte. Brech mit dem Götzendienst deines Vaters. Brech mit dem Erbe, was du hast von Generationen her. Und ich glaube, für manche von uns ist es dran, dass wir ein Erbe von Minderwertigkeit und von ich kann nicht, und bei uns war das schon immer so, dass uns nichts gelingt, all diese Flüche müssen gebrochen werden, damit wir anfangen können, voller Glauben Schritte in unser Land der Verheißung zu geben. Und da können wir uns vielleicht so fürchten wie der Gideon, der das Baals-Heiligtum seines Vaters zerstört hatte und den siebenjährigen Ochsen, den zweiten von den Rindern, was weiß ich, was das von der Bedeutung hatte, das weiß ich leider nicht, hat gewiss einer, opfern und hat es nachts gemacht. Und hatte absolut nicht im Griff, was daraufhin passiert. Er hatte mit seiner Vergangenheit, mit allem, was er noch im Hintergrund als Sicherheit hatte, nämlich sein menschliches Elternhaus, hatte er einen Bruch gemacht in dem Moment. Und zwar radikal. Und jetzt Vers 28. Und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatten, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Da sagten sie einer zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben, oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerubbaal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hatte. Es ging nicht so aus, wie Gideon befürchtet hatte, sondern sein Vater war mit hineingerissen in diese Überführung. Wir haben hier einen toten Götzen gedient. Und er hat gesagt, wenn in dem irgendeine Kraft ist, mögt er sich selber verteidigen. Das hatte schon die ersten Auswirkungen in das Volk hinein. Gideon war der Erste, der mit dem Götzendienst des Volkes gebrochen hatte, weil all diese Situationen des Landes kamen durch diesen Götzendienst. Und Gott hat gesagt, Gideon, dich habe ich ausgesucht, das Ding zu durchbrechen. Und wenn Gideon von seiner Selbsteinschätzung ausgegangen wäre, wäre das alles nicht, oder bei seiner Selbsteinschätzung geblieben wäre, wäre das alles nicht passiert. Und wir können ein was daraus absolut lernen. Unsere Einschätzung über uns selbst beeindruckt Gott nicht. Wir sind berufen. Gott hält uns für fähig, seinen Willen zu tun. Er hat dreimal dem Gideon gesagt, ich werde mit dir sein. Obwohl Gideon 1000 Gründe vorgebracht hatte, warum er da gerade das Falsche ist. Und das gebe ich zu, das kenne ich nicht nur einmal. Ich sage, oh Herr, also echt, das kann mal jemand machen, der das weiß, wie das geht. Kennt ihr das? Gott, wir stehen in einer Situation, wissen eigentlich, was der Herr will und sagen, und das soll ich jetzt machen? Das kann doch irgendein Mann Gottes machen, der davon was versteht. Und so ähnlich ging es dem Gideon. Und ich glaube, Gott möchte in uns diesen Glauben wecken und auch diese Überführung bringen, dass wenn wir unsere Selbsteinschätzung dem Willen Gottes entgegenstellen, ist es letzten Endes kein Demut, ist gleich Gehorsam, sondern Stolz. Das ist so der Kern, den ich im Herzen habe, als Botschaft, dass wenn wir unsere Selbsteinschätzung über die Verheißung, über die Berufung Gottes stellen, werden wir zum einen unsere Berufung verlieren und befinden uns im Widerstreit Gott gegenüber, wie das Volk. Sie hatten sich korrekt eingeschätzt. In uns ist keine Kraft gegen die ganzen, die das Land noch bewohnen. Aber die Selbsteinschätzung zählt nicht bei Gott. Ich weiß, es gibt auch eine Selbstüberschätzung. Es gibt es im ganzen Bereich, dass Menschen sonst was meinen zu können. Es ist aber auch auf der Basis ihrer menschlichen Kraft eine Selbstüberschätzung. Wir brauchen natürlich eine von Gott offenbarte Realität, realistische Einschätzung über das, was aus uns heraus möglich ist, nämlich nichts. Aber unsere Identität ist das nicht, sondern unsere Identität ist, was Gott in uns gesehen hat und sieht. Das muss zu unserer tiefen Identität werden. Dann wandeln wir und glauben und sind gehorsam. Noch ein Gedankengang, das ist jetzt ein Stück, noch ein kleiner Extrapunkt. Wir sind berufen, Männer Gottes zu sein. Und wir sind berufen, den göttlichen Plan von Männlichkeit zu leben. Und Axel hat es so klar gepredigt heute. Männlichkeit heißt es, dass wir unser Haupt kennen. Das ist so eine total andere Botschaft als das, was die Welt über Männlichkeit denkt. Der Geist dieser Welt will Männlichkeit ausradieren. Deswegen gibt es Gesetze, die Homosexualität schützen. Deswegen gibt es bis hin in Kirchen einen offenen Kampf gegen das Wort Gottes in Bezug auf Homosexualität. Deswegen wird alles, was Gott an Männlichkeit geschaffen hat, versucht zu zerstören. Übrigens auch Weiblichkeit, aber wir haben heute Männerkonferenz. Und es gibt verschiedene Pervertierungen von Männlichkeit, die uns da auch als Begründung vor Augen geführt werden, warum Männlichkeit schlecht sein soll. Es gibt diese Pervertierung, dass uns Männer vor Augen gestellt werden, die Gewaltherrscher, Unterdrücker, Despoten sind, die voller Zorn und Aggressivität unterdrücken. Oder dieser ganze Bereich Passivität, Faulheit. Es gibt viele Länder, da sind die Männer schlicht faul, sitzen in der Ecke und quatschen und die Frauen rackern sich ab. All das wird als Argument genommen, dass Männlichkeit an sich schlecht und falsch ist und deswegen die ganzen Geschlechtsunterschiede aufgehoben werden müssen. Ja, das Geschlecht Männer hat sich versündigt und hat Karikaturen von Männlichkeit aufgezeichnet. Ja, okay. Aber Gottes Berufung für Männlichkeit ist deswegen nach wie vor heilig wie von Anfang an, dass wir bestimmt sind, zu leiden, zu regieren, indem wir von unserem Haupt geleitet und regiert werden. Und ihr kennt das ja auch, Sexualität ist eins der am meisten pervertierten Güter Gottes in der heutigen Zeit und ist, deswegen kann man den Rückschluss ziehen, es ist besonders heilig. Mir ist mal irgendwann aufgegangen, Dinge, die Gott besonders wertvoll und wichtig und heilig sind, werden vom Teufel extrem pervertiert. Und je schlimmer die Pervertierung ist, die uns entgegenkommt, desto wertvoller muss das sein, was Gott darin gegeben hat. Und so wie es im Bereich Sexualität geht, so auch im Bereich Männlichkeit. Es gibt so viel Verzerrung, so viel Perversion in Bezug auf Mannsein. Also muss das Echte dem Herrn besonders heilig sein. Und alle unsere Selbstaufwertungsversuche können wir wirklich mit voller Freiheit weglassen, weil wir von Gott berufen sind. Weil Gott gesagt hat, ich werde mit dir sein. Du wirst Mann sein nach meinem Herzen. Ich werde in dir Männlichkeit sein. Ich bin dein Haupt. Lehn dich an mich an. Werf alle Sorgen auf mich. Hör auf, mit eigener Kraft den Auftrag zu tun, den ich dir gegeben habe, weil ich den tun will durch dich. Wir müssen lernen, dass wir unsere Befriedigung nicht daraus ziehen, dass wir für uns selber nach unserer eigenen Einschätzung sagen können, wir haben genug gemacht. Ich kenne ganz, ganz wenige Männer, die wirklich sagen können, ich habe genug gemacht, es ist genug getan. Also ich bin eher von der Sorte, von dieser Unsicherheit angegriffen manchmal, das war doch eh nicht genug. Und ich denke, das ist, was viele von uns antreibt, dass wir nicht genug gemacht haben. Aber das Entscheidende bei Gott ist nicht, ob wir genug gemacht haben, sondern ob wir seinen Willen getan haben. Und sein Wille ist immer in Einklang mit seiner Kraft, die er dazu zur Verfügung stellt. Warum wir ausbrennen manchmal ist, weil wir Dinge tun, die einfach nicht sein Wille sind. Und ich möchte noch abschließen mit dem Psalm 139. Der wurde heute auch schon zitiert von der Christiane Früh im Lobpreis. Psalm 139. Nach dem Vers, auch Finsternis, Vers 12, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich oder gestaltest mich in meiner Mutter Leib. Da wird das gleiche Wort verwendet, in der Anmerkung ist das beschrieben. Hier wie das Weben von kostbaren Stoffen. Und es erinnert mich auch daran, wie Gott den Menschen aus Erde formte. Du gestaltetest mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Mir ist aufgefallen, dass es ein Vers ist, den oft Frauen für sich in Anspruch nehmen, um einfach Frieden zu finden mit ihrem Aussehen. Es ist ein Vers, den Gott wirklich gebraucht, um Frauen zu versöhnen mit ihrem Aussehen, diese Lügen zu zerstören, sie wären nicht schön. Ich denke, das ist für Frauen echt ein Thema, das Thema Schönheit. Und für uns ist es auch ein Thema, weil das hat nämlich David geschrieben und da war ein Mann. Da dachte ich, meine Güte, das kann man nicht nur den Frauen überlassen. Und ich glaube, für uns geht es weniger um die Schönheit, als um unseren Wert, den wir versuchen, auf irgendeine Weise uns selbst zu beweisen oder zu erschaffen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und ich glaube, das betrifft bei uns dieser ganze Bereich, den Anforderungen gerecht werden. Dass wir auf dieser Ebene uns oft als unfähig oder irgendwie nicht genügend fühlen. Und da können wir sagen, ich danke dir Herr, du hast mich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Und deswegen hast du mich befähigt, deinen Willen zu tun. Ich finde das bemerkenswert, das kommt vom König David. Er war König. Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Das tiefe diese tiefe Identität in Gott, die hier zum Ausdruck kommt. Du bildetest meine Nieren. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Drückt diese ab, das sich selbst mit Gott identifizieren aus. Er lebte da heraus, dass er sich mit Gott identifizierte. Er war davon ausgefüllt, dass er ein Geschöpf Gottes ist und deswegen richtig und vollkommen den Anforderungen gerecht. Durch Gott, weil er das gemacht hat. Okay, zusammengefasst, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und unsere allzu oft minderwertige Selbsteinschätzung kann uns dazu verführen, dass wir uns gegen Gott auflehnen, dass wir ihm nicht glauben, dass wir nicht seinen Willen tun. Wir müssen uns von Gott aufwecken lassen, dass diese so edel klingende Minderwertigkeit in Wirklichkeit eine gelebte Form von Stolz ist. Und wir müssen diese absolute Unerschütterlichkeit Gottes, die er hat. Er hat ein unerschütterliches Vertrauen in uns, wie er das dem Gideon gegenüber bewiesen hat. Er hat dreimal dem Gideon gesagt, ich werde mit dir sein. Und das soll uns auch ermutigen und trösten, wenn wir dem Herrn ehrlich sagen, wie es uns geht, mit einer Haltung uns von Gott umstimmen zu lassen, ist es für Gott kein Problem. Wenn wir in der Haltung bleiben, das geht nicht und das werde ich nie tun, dann halten wir die Haltung wie das Volk, was Josua und Kaleb steinigen wollte. Beide, das Volk Israel damals, als auch Gideon, haben zunächst gesagt, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten sie sehen, was alles nicht geht. Aber das Volk hatte eine innere Haltung, wie kannst du sowas von uns erwarten? Und Gideon hat zunächst sein Herz vor Gott ausgeschüttet und war dann bereit, mit Gott übereinzustimmen. Und das soll uns das Vorbild sein. So will es Gott. Amen.